Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute die Lektion Nummer 7, zweiter Teil auf Seite 44. Jüngerschaft bedeutet auch Kenntnisweitergabe. Lasst uns mal zusammen diesen Vers hier lesen auf Seite 44. Und Jesus tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Matthäus 5,2, ja, das ist ja nicht, was Jesus gesprochen hat, ne? Das ist ja ein kleiner Auszug von dem Text. Und ihr wisst schon, Matthäus 5, was steht in Matthäus 5, ne? Das sollte, sagen wir so, bei den meisten Christen direkt klingeln, ne? Bergpredigt, ne? Das heißt, es ist die Einleitung zur Bergpredigt, Matthäus 5. Jesus tat seinen Mund auf zu einer Rede und lehrte sie und sprach, Matthäus 5,2, ne? Wundere mich, wie jetzt Jesus das anderswo gemacht hat, ob er anderswo ja seinen Mund nicht geöffnet hat, wenn er geredet hat. Ja, das macht uns klar, ne? Diese Betonung. Er machte seinen Mund auf. Er redete vielleicht laut, ne? Das ist ja vielleicht die Meinung, die Bedeutung von diesem. Er machte seinen Mund auf. Er redete laut, weil ja ganz, ganz viele Menschen da waren, um ihn zu hören. Viele tausende Menschen, ne? Und deswegen musste er seinen Mund ja ganz aufmachen, ja, damit der Klang, ne, rausgeht. Versteht ihr? Wenn man ja nur 5 Leute um sich hat, dann muss man ja den Mund ja nicht so aufmachen. Aber wenn man 1000 Menschen vor uns hat, der Punkt ist, lehrte sie und sprach. Das heißt, die Bergpredigt ist eine Lehre. Und ja, Jüngerschaft, ne, Jüngerschaft ist so ein missverstandenes Thema. Wir haben ja bis heute 6 Lektionen. 6 Lektionen plus letzte Woche hatten wir die Hälfte dieser Lektion. Und da wurde viel über geistliche Elternschaft, über Seelsorge, über solche Sachen halt geredet, die ganz wichtige Bestandteile von der Jüngerschaft sind, so dass jemand hier sagen könnte, okay, Jüngerschaft ist Seelsorge, ist, ne, Mentoring und sowas, ne? Und da muss ich sagen, nein, diese Sachen sind ja nur eine Seite der Sache, wie sozusagen das eine Flügel vom Flugzeug. Das andere ist die Kenntnisweitergabe. Versteht? Ich habe hier dieses Wort benutzt, Kenntnisweitergabe, weil ist sehr, sagen wir so, wissenschaftlich, ne? Kenntnisweitergabe. Man gibt Informationen weiter. Und wenn ich sage, Jüngerschaft bedeutet auch Kenntnisweitergabe, auch, ne, diese anderen Sachen, aber auch Kenntnisweitergabe. Ich könnte einfach hier sagen, Lehre, ne? Warum sage ich hier Lehre? Nicht Lehre, sondern Kenntnisweitergabe. Damit es ja ganz deutlich wird, ganz klar wird, dass es hier um was es geht. Ne? Wissen weitergeben, Informationen weitergeben. Okay, jetzt kann jemand fragen, ja Rolf, aber Informationen weitergeben, gibt's nicht schon sowas zum Beispiel hier, Hauskreise oder Bibelstunden, wird da nicht ja die Bibel gelehrt, braucht man jetzt eine Jüngerschaft? Und dann sage ich, ja, lass uns das mal vergleichen. Das heißt, ich habe ja ganz viele Bibelstunden schon besucht in meinem Leben, seit ich, ne, 12 Jahre alt bin und so, ne, das heißt schon 40 Jahre lang besuche ich auch Bibelstunden. Und ja, die Bibelstunden sind ja immer ganz toll, sehr interessant, über verschiedene Texte und so. Aber die sind, ich mache hier einen Vergleich im Text, wie so ein Puzzle, was man zusammensetzt. Bibelstunden sind wie Puzzleteile, die man ja auf den Tisch legt. In einer Woche studiert man ja Philipper Kapitel 1, in der anderen Woche Philipper Kapitel 2 und dann so. Und dann 2 Monate später studiert man hier den Prophet Hesekiel oder so. Und man, ne, studiert hier, ein bisschen da und so. Okay, im Laufe der Jahre kann man das ja alles summieren und addieren und so und ein großes Ganzes daraus machen. Vielleicht. Aber die Jüngerschaft, die geht ja viel mehr bewusst hin und sucht die Themen, baut die Themen so auf, dass es ja wirklich ein Ganzes ergibt, wie ein Puzzle, wo man sagt, wir fangen mal mit den Teilen hier um den Puzzle herum. wie man so ein Puzzle aufbaut, damit alle anderen Teile dann besser hinpassen. Und so die Jüngerschaft, dieser Jüngerschaftskurs in 3 Jahren, dass alle Themen organisiert, systematisch aufgebaut werden, damit man ja, wenn man ja in eine Bibelstunde geht, wenn man in einen Gottesdienst geht, dann hat man schon, kann man diese neue Information verbinden mit den anderen Informationen, die man in der Jüngerschaft hatte. Kann man das alles aufbauen zu einem ganzen Puzzle. Welche Inhalte sollen in der Jüngerschaft gelehrt werden? Ist es unbedeutend, welche Bibelkenntnisse in welcher Reihenfolge jemand aufnimmt? Eine wichtige Frage, ganz wichtige Frage. Habt ihr schon mal euch beschäftigt mit dieser Frage? Aber ist wichtig, dass man daran denkt. Ist es wichtig, in welcher Reihenfolge man die Bibel lernt? Vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, haben wir jemanden besucht, der nicht gläubig war und haben gesagt, du kannst mal die Bibel lesen und fangen bei Evangelium nach Johannes an. Und dann hat die Person gesagt, ja, warum muss ich im Evangelium nach Johannes anfangen? Dann habe ich gesagt, ja klar, weil wenn du jetzt am Anfang der Bibel anfängst, erster Mose und so, dann ist es ja viel, viel komplizierter. Und wenn du bei den Leviten ankommst, dann wirst du vielleicht sehr wenig verstehen. Deswegen raten wir, beim Evangelium nach Johannes anzufangen. Versteht ihr? Ich argumentiere in der Richtung zu sagen, es ist doch wichtig, wie man anfängt, was man am Anfang lernt. Hat dich schon jemand gefragt, was sind die Bibelkenntnisse, die du benötigst? Verstehst eine Frage, die so mehr theoretisch ist, weil niemand fragt dich, welche Kenntnisse brauchst du? Weil ja, ich denke, man weiß selber nicht, was man braucht. Wie so ein Student, der geht zur Hochschule und denkt, ja, was werde ich da lernen? Er weiß noch nicht, was er da lernen will, weil er wird das nur wissen, nachdem er das gemacht hat, versteht ihr? Dann wird er wissen, was er alles studiert hat. Aber bevor er das studiert hat, weiß er nicht. Und so ähnlich hier. Bevor wir die Jüngerschaft machen, wissen wir nicht, was wir studieren werden. Und deswegen ist ja wichtig, dass jemand uns das vorschreibt. Versteht ihr? Dass jemand uns sagt, weißt du was, du bist vor kurzem zum Glauben gekommen und so, dir wäre wichtiger, dass du dies und das andere zuerst studierst, bevor du das andere, bevor du dich vertiefst. Es ist wichtiger, dass du hier lernst zum Beispiel über Bekehrung und nur später, nur im Heft Nummer 9, über die Endzeit. Verstehst du? Weil Endzeit, okay, alle wollen über Endzeit wissen, aber für einen, der gerade zum Glauben gekommen ist, ist es vielleicht belastend. Und er wird dann gar nichts verstehen, weil es ja alle verschiedenen Bibelbücher genannt werden und so. Deswegen ist es ja wichtig, dass man ja von vorne anfängt. Und es gibt ja in der Schule, ich weiß, als ich ja Kind war, habe ich ja manchmal so gehadert mit meiner Lehrerin vom Fach Geschichte. Warum müsste ich dann alles wissen, wer Napoleon war und so? Warum muss ich das alles wissen? Was bringt mir das und so? Damals hatte ich da mit der Lehrerin so diskutiert, weil ich, das ist ja einfach motivierend, wenn wir einen Sinn sehen in den Fächern, wenn wir verstehen, warum wir das brauchen. Zum Beispiel ja Mathe könnte ich schon so ein bisschen nachvollziehen, warum ja ein Schüler rechnen muss, wie viel 10 mal 10 ist oder so, ja, weil er dann mit Geld umgehen muss, wenn er erwachsen ist und so, deswegen ist es wichtig, aber so Geschichte, aber später, als ich dann studiert habe, habe ich verstanden, warum Geschichte wichtig ist, dass man ja versteht, warum die Sachen heute so sind, wie sie sind. Deswegen sind viele Schüler nicht zufrieden mit das, was sie studieren. Die denken, das brauche ich gar nicht. Aber die Lehrer, die wissen, dass die Schüler das brauchen. Versteht? Und so auch in der Jüngerschaft. Ich habe hier 156 Themen ausgesucht, die ich in meiner Erfahrung mehr als 25 Jahre in der Jüngerschaft arbeite, als Gemeindeleiter und so weiter, wo ich denke, das sind die wichtigsten Themen, nicht alle Themen, sondern die wichtigsten Themen, die jemand braucht, der zum Glauben gekommen ist. Und das sage ich meinen Schülern, bitte studiert das. Bitte beschäftigt euch mit diesen Themen. Und nicht alle solche Themen sind spannend und interessant und so, aber die sind wichtig. Und später werdet ihr das dann hoffentlich merken und denken, toll, dass der Rolf gedrängt hat, dass ich dies und jenes Thema studiert habe, weil ich damals gar nicht gemerkt habe, dass es so wichtig ist. Nächste Überschrift, bei der Kenntnisweitergabe ist die Reihenfolge wichtig. Isaias, würdest du lesen hier Lukas 1,3?
So schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilos. Lukas 1,3.
Ja, interessant, dass hier Lukas sagt, der Reihe nach. Das heißt, Lukas wollte das Leben Jesu erzählen. Und er hat ja nicht angefangen mit der Kreuzigung und geendet mit der Geburt Jesu, sondern er hat angefangen mit der Geburt und geendet mit der Kreuzigung. Versteht ihr? Die Reihenfolge ist ja auch wichtig in diesem Fall. Und ich benutze hier ein Beispiel. Ein Lehrer in der Hochschule, der vielleicht so ein bisschen, ihr wisst schon, wie so Lehrer in der Hochschule manchmal sind, Die meisten sind so ganz clever, aber gibt's einige, die so ein bisschen, im Kopf da in den Wolken sind und so. Und dann kommt ein Lehrer rein und stolpert und seine Blätter fallen auch alle auf den Boden. Und dann weiß er nicht mehr die Reihenfolge. Und 300 Studenten gucken und die Luft wird dick. Und er sagt, wisst ihr was, liebe Studenten, ihr wisst das schon aus der Mathematik, die Reihenfolge der Faktoren ändert nicht das Produkt. Das ist ja ein Gesetz der Mathematik. Deswegen, egal, ich gebe jetzt meine Vorlesung unabhängig von der Reihenfolge der Blätter. Ich fange hier beim Blatt Nummer 100 an und am Ende bin ich beim Blatt Nummer 1 sozusagen. Weil, ja, wie gesagt, die Reihenfolge der Faktoren ändert nicht das Produkt. Und ihr alle sagt, nein, sowas geht nicht. Sowas geht nicht, weil die Reihenfolge doch wichtig ist. Das würde nicht funktionieren, sowas würde nicht funktionieren. Dieses Gesetz der Mathematik können wir ja nicht in diesem Fall anwenden, versteht ihr? Und können wir auch nicht in der Jüngerschaft anwenden, versteht ihr? Deswegen können wir nicht anfangen, mit einem frisch Bekehrten hier den Propheten zu studieren, oder die Endzeit und solche Themen, oder geistliche Gaben und so weiter, und nur später über Bekehrung, Sünde und so zu reden. Das geht nicht. Das heißt, es gibt eine Reihenfolge. Sachen, die man ja zuerst wissen muss. Wie jetzt, ein Kind kann nicht zuerst zur 4. Klasse gehen und im nächsten Jahr zur 3. und im nächsten Jahr zur 2. und den anderen zur 1. Versteht ihr? Das geht nicht, weil die Inhalte, die gelehrt werden in der 1., 2., 3., die bauen auf. Und so ähnlich die Jüngerschaft. Ist auch wichtig, dass man die Jüngerschaft der Reihe nach macht. Weil man braucht, dass man im ersten Jahr lernt, damit man das im zweiten Jahr versteht. So wie jetzt ein Baby, wenn jetzt ein Kind zur Welt kommt und die Eltern sagen, willst du hier Grillfleisch oder so, das geht nicht. Das heißt, und dann nach einem Jahr, nachdem das Kind, ich sag mal so, überlebt hat, Grillfleisch zu essen, mit einem Monat alt, und dann nach einem Jahr denken die Eltern, oh, wir haben vergessen, Kinder müssen noch Milch trinken, und sagen, lass uns jetzt Milch trinken, mein liebes Kind. Das heißt, okay, das ist ja ein Witz, was ich erzählt habe, was ja aber spiegelt die Situation von vielen, die zum Glauben gekommen sind. Die bekehren sich und dann sagt die Gemeinde, oh, wir bieten hier ein Seminar ein, einen Leiterschaftskurs oder einen Endzeitkurs oder sowas. Komm, versteht ihr? Das ist ja unverantwortlich, das ist ja quasi eine Sünde, sowas zu machen. Wie ein Kind, ein Baby, ja, kann kein Fleisch essen. Es kann nicht essen. Er hat keine Zähne. Und der Magen und so, der will das ja nicht vertragen und so weiter. Und so einer, der zum Glauben gekommen ist, der braucht die Sachen, ich sag mal so, ganz leicht erklärt. Lass mal sehen. Und oft wird das mit Frischbekehrten gemacht. Ganz, ganz oft habe ich sowas gesehen. Menschen zum Glauben kommen und dann kommt jemand, sehr voll, ich sag mal so, guten Willen und sagt, lieber Bruder, du hast dich jetzt bekehrt und jetzt bist du ein Bruder, jetzt sind wir Geschwister im Glauben, Halleluja, das ist toll, hier, ne, ich schenke dir eine Bibel, ne, das Wort Gottes hier, ne, nimm es und lies es und Gott segne dich, ne. Und wenn ihr hier die, das Blatt habt, dann liest ihr, dass ich da auch geschrieben habe im Klammern, Gott steh dir bei, ne? Weil, ja, genau so ist es. Die Menschen, die ja gerade zum Glauben gekommen sind, ne, und jetzt eine Bibel bekommen, die denken, okay, ne, wie liest man hier ein Buch? Man schlagt ja, ne, ein Buch, normalerweise hier beim ersten, ja, ne, Umschlag und so, und dann, ne, dann liest ein Buch. Und dann fangen die an mit 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Ne? Und wenn die ja, ne, in 3. Mose ankommen, ne, wie ich ja damals, als ich 16 war, habe ich ja die Bibel zum ersten Mal gelesen, als ich bei 3. Mose angekommen bin. Und bei Chronik zum Beispiel, Chronik ist ganz schlimm. Ne? Die ganzen Ahnentafel und die ganzen, ne, hier, der war Vater von denen und der andere hatte so viele Kinder und so weiter. Und dann sind diese ja Kapitel und Kapitel, ne, voller solche Sachen, ne? Und so machen viele. Versteht ihr, das ist ein Fehler. Das ist falsch. Das ist falsch, aber viele haben sowas durchgemacht. Und deswegen sagen viele, ja, ich habe das durchgemacht. So haben die mit mir gemacht. Und deswegen denken sie, dass das ja normal ist, dass man sowas tut. Und dann machen die das immer weiter. Und wenn jemand kommt und sagt, nee, das ist nicht richtig, man soll einen frisch Bekehrten die Sachen, ja, ich sage mal so, verständnisgerecht erklären. Ein Mensch, der ja noch nie die Bibel gelesen hat, erklären, ja, wo, wie schlägt man die Bibel auf, wie sucht man die Sachen in der Bibel, wo liegt das Buch so und so, welche Teile man zuerst liest. Und es gibt verschiedene Übersetzungen und welche Übersetzung ist ja am besten geeignet für einen Neubekehrten und so. Versteht ihr, alle solche Sachen muss man denen erklären. Und deswegen ja, habe ich auch ja die Jüngerschaft gemacht in den ersten Lektionen. Wer ist Gott? Was bedeutet Glaube? Ne? Was bedeutet Sünde? Diese Sachen, ja, die alle Christen schon wissen, aber die Neubekehrten, die wissen solche Sachen nicht. Die brauchen das. Die Bibel wurde für verschiedene Arten von Menschen geschrieben. Ja, viele denken, warum muss es ja einen Bibellehrer geben? Warum, ne, plädiert Rolf dafür, dass es ja so eine Jüngerschaft Arbeit gibt, wenn ja alles schon in der Bibel steht? Ja, weil diese Hefte, die ich, ne, geschrieben habe, die Sachen, die da drin stehen, haben ja alles aus der Bibel entnommen. Aber ich sage mal so, die Bibel wurde für verschiedene Arten von Menschen geschrieben. Altglaubende, Frischglaubende, Jugendliche, Alte, Gehorsame, Rebellische, Gemeindemitglieder, Gemeindeleiter und so weiter. Es gibt ja Bibelbücher für jede Art von Menschen, nur das steht ja nicht geschrieben. 1. Mose ist nur für Gemeindeleiter, 2. Mose ist für Frischbekehrte. Versteht ihr, das steht ja nicht in der Bibel. Und was macht ein Bibellehrer? Ich lese die ganze Bibel und guck, ja, dieser Text ist ja gut geeignet für Frischbekehrte. Und dann lese ich weiter, oh, dieser Text ist ja gut für Gemeindeleiter. Und ja, lese weiter, ah, dieser Text ist gut für Menschen, die ne, hier die Bibel ja ganz gut kennen und so. Das heißt, ich muss das filtern und zusammentun. Dann suche ich einen bestimmten Thema, wie zum Beispiel, wer ist Jesus? Dann suche ich in der ganzen Bibel, in verschiedenen Büchern, ich sammle das, wer ist Jesus? Das heißt, ich rede aus der Bibel, ich nehme verschiedene Texte, ich nehme nicht nur einen Text, sondern mehrere Texte. Und ein Frischbekehrter, der kann das ja nicht machen. Er weiß nicht, wie man sowas macht. Und sagt, ja, heute möchte ich studieren über das Thema, wer ist Jesus. Dann suche ich hier die verschiedenen Texte in der Bibel, die über dieses Thema reden. Versteht ihr, ein Frischbekehrter weiß das nicht. Deswegen müssen wir das machen und sagen, heute werden wir dir erzählen, wer ist Jesus. Und hier haben wir verschiedene Texte von 1. Mose bis Offenbarung, die das erklären. Das heißt, wir nehmen aus der Bibel heraus, aber wir organisieren das. Deswegen hat Jesus in der Gemeinde die Bibellehrer gestellt. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Ganz wichtig, Jesus hat sie in der Gemeinde gestellt. Nächste Überschrift, den Rhythmus vorgeben. Ja, ganz viele denken, dass Jüngerschaft so eine Art 100-Meter-Rennen ist. Die denken hier Jüngerschaft, 3 Monate, Grundlagen des Glaubens und dann, ne, Schluss damit und jede Woche zum Gottesdienst sich da hinsetzen. Das ist falsch. Jüngerschaft ist ein, wie jetzt ein Marathon. Es dauert sehr lange. 3,5 Jahre mache ich das. Marathon. Und im Marathon, was ist dann die höchste Regel für Marathonläufer? Durchhalten. Ne? Durchhalten heißt, und wie machen die das? Die machen das, ja, ein Rhythmus. Die wissen, wenn ich ja zu schnell laufe am Anfang, ne, dann bin ich ja gleich müde und schaffe den Marathon nicht. Und so ähnlich in der Jüngerschaft. Es gibt Jünger, die ja alles gleich wissen wollen. Die sagen, Rolf, erzähl mir alles, ganz schnell, sofort. Hier, ich lese die 12 Hefte durch, ich studiere die durch in einer Woche oder in einem Monat. Ne? Dann bin ich fertig. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, zu schnell rennen am Anfang. Und dann ist man dann gleich müde, gleich kaputt. Und dann hat es nicht richtig funktioniert. Deswegen, wir müssen einen Rhythmus haben, einen Takt haben. Wir müssen jede Woche, uns jede Woche hinsetzen, eine Stunde. Und dann diesen Inhalt bitte nach Hause nehmen. Das heißt, für in die Woche nehmen und das ja durch den Kopf lassen. Nachdenken und sacken lassen und nachdenken in der Praxis. Funktioniert das? Ist das wirklich so? Klappt das? Und vielleicht wieder mal das Heft aufschlagen und das wieder durchlesen und so weiter. Das heißt wirklich das Studieren. Nicht einfach hier hören, was ich sage und morgen schon vergessen, was ich gesagt habe, sondern das Durchstudieren, das wirklich Fixieren in euer Herz, in eure Gedanken. Auf der nächsten Seite ganz oben, brauchen wir Lehrer? Reicht das Bibellesen nicht? Ich habe schon argumentiert in dieser Richtung. Viele würden das sagen. Oder ich selber habe auch die Bibel selber mehr als, weiß nicht, 100 oder 200 Mal gelesen, wenn ich ja zusammenzähle, ja alle Verse und Kapitel, die ich so lose gelesen habe in den letzten 40 Jahren. 100 oder 200 Mal habe ich die Bibel gelesen und trotzdem wurde ich ja ganz stark geholfen, auch von Bibellehrern, von Menschen, die mir das erklärt haben, Sachen erklärt haben, die ich von mir aus nie verstehen konnte. Ich ja 100 Mal einen Text lese und irgendwie verstehe ich das nicht. Und dann kommt einer und sagt, die Bedeutung ist so und so. Und dann, wow, ne, das Licht ist angegangen, jetzt habe ich es verstanden. Versteht ihr? Wir brauchen Lehrer. Jesus hat Lehrer in der Gemeinde gestellt. Und man könnte ja die gleiche Frage stellen, theoretisch, ja bei Schulen zum Beispiel. Schule. Gibt es ja nicht Lehrbücher in den Schulen, hier in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, gibt es ja dann da keine Lehrbücher. Ja klar, gibt es Lehrbücher. Könnte man den Schülern nicht sagen, wisst ihr was, ihr könnt zu Hause studieren, ihr nehmt die Bücher nach Hause, lest die zu Hause und macht ja nur die Klausur. Ne? Ihr könnt das machen. Aber nein, die Schüler, die gehen immer zur Schule. Warum? Weil ja, ich sage mal so, die meisten Menschen Lehrer brauchen, die ihnen das erklären. Okay, es gibt ja sehr intelligente Menschen, die hier ein Buch nehmen, das lesen und die Klausur machen, kein Problem. Aber die meisten brauchen jemanden, der ihnen das erklärt. Und so auch ja im geistlichen Bereich, auch in der Gemeinde. In diese 3,5 Jahre dieser Jüngerschaft studieren wir hier diese 156 Lektionen, die total grundlegend sind, die euer Leben verändern, die euch eure Art und Weise, wie ihr euch mit Gott bezieht, ändert, die euer Charakter ändern, die eure Art, wie ihr die Bibel liest, verändert und alles Mögliche. Das heißt, dass ihr nach 3,5 Jahren durch diese Begleitung, die ich mache, durch diese Lehre, die ich gebe, ziemlich nah an dieses Ziel gekommen seid, einer geistlichen Reife. Ganz, ganz viel gelernt und in diesen 3,5 Jahren das alles praktiziert, angewendet und diese Theorie und Praxis, diese Mischung, die macht aus euch reife Christen oder Christen, die ja ziemlich reif sind. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die ja sich bekehrt haben und dann 3,5 Jahre nur die Bibel gelesen haben. Nur die Bibel gelesen, wie ja auch in meinem Fall das so war. Nur die Bibel gelesen. Am Anfang, ich hatte keine Jüngerschaft. Und deswegen ist auch ein Grund, warum ich ja so, die Jüngerschaft so sehr verteidige. Weil ich weiß, ne, wie ne, schlimm das war, keine Jüngerschaft gehabt zu haben. Oder, ich sag mal so, nicht so gut. Oder ich hatte ja keine Jüngerschaft, ich hatte was Ähnliches, ich sag mal so. Ein Pastor, der versucht hat, hier mich zu helfen und so. Die mir ein paar Bücher gegeben hat und so. Was versteht ihr? Das ist ja schon eine halbe Sache. Aber nicht so wirklich so eine Jüngerschaft. Und wenn jemand ja nur die Bibel liest, 3,5 Jahre, wird er die geistliche Reife erreichen. Nur durch Bibel lesen. Dann könnt ihr vielleicht sagen, ja, ich kenne ja einer, der ne, in 3,5 Jahren ne, zum Prediger geworden hat. Nur durch Bibel lesen. Es gibt solche Fälle, versteht ihr? Aber die meisten Menschen, die schaffen das nicht. Die brauchen jemanden, der ihnen die Sachen erklärt. Muss jeder Jünger später ein Lehrer werden? Lass mal sehen, jetzt ist Wolfgang dran. Bitte. Den Text.
Wenn auch gleich ihr in der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die anfangs gegründete Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden. Milch nötig haben, nicht feste Speise. Hebräer 5,12.
Interessant, dass hier der Autor von Hebräerbrief, wahrscheinlich war das der Apostel Paulus, gesagt hat, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Er geht davon aus, dass wenn Menschen sich bekehren, zum Glauben kommen und die Zeit geht ne, immer mehr, das heißt, und die Menschen ja haben ja teilgenommen in den Schulungen, die Paulus gegeben hat. Ne? Deswegen sagt er, der Zeit nach, wenn jemand ja immer Schulungen besucht, ne, irgendwann muss er dann so viel wissen, dass er selber dieses Wissen weitergeben kann. Deswegen ist es ja normal, wenn jemand studiert, später irgendwann den Wunsch hat, das möchte ich auch anderen auch beibringen. Es ist ja normal. Deswegen ist es ja normal, dass ja viele, ne, in der Gemeinde viele Menschen, die jetzt Jüngerschaft machen, später auch Jünger Ausbilder werden möchten. Aber niemand ist ja gezwungen. Versteht ihr? Niemand ist gezwungen. Ich sage, du musst ein Jünger Ausbilder werden. Ja. Aber was du musst, ich sag mal so, ne, was ja jeder Christ müsste, ist ja die Jüngerschaft zu fördern. Ne? Das heißt, die Jüngerschaft zu verteidigen. Zu den Bekehrten sagen, du sollst Jüngerschaft machen und so weiter. Jüngerschaft ist so gut und so weiter. Versteht ihr? Zumindest das Verteidigen. Oder dann sagen, ne, ah, du hast dich bekehrt, die Gemeinde hat hier eine Jüngerschaftsschulung, ne, bitte besuche sie. Ne, oder man kann ja auch als Mentor arbeiten, das heißt jemand, der ne, diese Seelsorge, diese Verantwortung, ne, diese Pflege sozusagen in Klammern ne, von frisch Bekehrten, sie besuchen und sowas. Ne, auch wenn nicht jeder hier ein Lehrer ist in einer Schulung, aber man kann ja auch dieses andere Teil der Jüngerschaft machen und helfen in der Jüngerschaft Arbeit der Gemeinde. Manchmal kann der Wunsch, ein Lehrer zu werden, aufwachen, während man sich mit dem Thema beschäftigt. Ne? Ja, das ist ja auch unser Fall. Ganz am Anfang wussten wir gar nicht, dass es sowas wie Jüngerschaft gibt. 1995 wurden wir dem Thema vorgestellt. Jemand hat gesagt, wie wäre es mit Jüngerschaft? Habt ihr schon gehört, Jüngerschaft, was das ist? Keine Ahnung, nur in der Bibel gelesen, Jünger Jesu und so. Da hat es angefangen, ne? Und heute, wie ihr seht, ne, machen wir das. Und ne, oft fängt es da an, wenn man anfängt. Wenn man sagt, oh, das ist ja wichtig, ne, ich weiß nicht, ich kann nicht, aber ich probiere mal, ich versuche mal, ich helfe mal und so weiter. Und irgendwann, ne, vielleicht kommt man zu diesem Punkt. Und die letzte Überschrift, Gemeindebibellehrer. Ja, Gemeindebibellehrer Jesu. Das Werk Jesu war ein Werk, Jünger auszubilden. Er hat ja viele Menschen geheilt, aber er hat immer ja gelehrt, allen Menschen, aber es gab ja diese 12, die ja immer bei ihm waren und ständig seine Lehre gehört haben und gelernt haben. Und irgendwann hat Jesus gesagt, geht hin und macht auch das. Nimmt Menschen zu euch und lehrt sie. Lass mal sehen, jetzt ist Tatjana dran. Ne?
In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Lisa und Lucius. von Kyrene und Manahem, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Paulus, Apostelgeschichte 13, Vers 1.
Ja. Und hier sehen wir, dass ja dieser Vers, Epheser 4, 11, Jesus hat in der Gemeinde gestellt, ne, Apostel, Propheten und so weiter, Lehrer, dass er schon damals so war. Es gab Lehrer. Und diese Lehrer waren ja nicht nur die 12 Jünger Jesu, es waren ja auch andere. Barnabas, Simeon, genannt Niger. Warum war er genannt Niger? Wahrscheinlich, weil er aus Nigeria kommt, ne, kam. Lucius von Kyrene. Warum Lucius von Kyrene? Weil er aus Kyrene kam, ne? Und Manahem, der mit dem vierfüßigen Herodes erzogen worden war, und Saulus. Dann seht ihr, Propheten und Lehrer. Barnabas, Lucius, Manahem, Saulus. Das heißt vier. Vier Propheten und Lehrer waren in dieser Gemeinde. Jesus stellt in der Gemeinde Lehrer. Und heute hören wir sehr selten von Gemeindebibellehrer. Gemeindebibellehrer. Das heißt, Menschen, die in der Gemeinde die Bibel lehren. Ja, warum betone ich in der Gemeinde? Weil es ja auch Menschen gibt, die außerhalb der Gemeinde Bibellehrer sind, wie jetzt in einer Bibelschule, in einer theologischen Hochschule, versteht ihr? Aber jetzt meine ich in der Gemeinde. Menschen, die in der Gemeinde die Bibel lehren. Sowas wie diese Sonntagsschule für Erwachsene machen, zum Beispiel. Hier gibt's ja sehr selten sowas, aber es sollte geben. Deswegen habe ich ja auch in den Heften 11 und 12 das hier betont. Solche Gemeindebibellehrer sollte es geben. Diese Lehrer wurden und werden bis heute von Jesus eingesetzt durch die Begabung des Heiligen Geistes. Da fragt man sich, ja, Rolf, hier steht es, ne? Du hast geschrieben, diese Lehrer wurden von und werden bis heute von Jesus eingesetzt durch die Begabung des Heiligen Geistes. Aber wo sind die dann, ne? Dann sage ich ja, Jesus geht zu den Menschen, die an ihn glauben, die schon länger mit ihm gehen, und sagt denen, ich möchte, dass du ein Lehrer seist in der Gemeinde. Und dann sagen viele, aber ich will nicht. Versteht ihr? Jesus sagt, tue das. Und viele sagen, aber ich will das nicht tun. Und das ist falsch, das ist Sünde. Deswegen habe ich ja in den Heften 11 und 12 das beigebracht. Das mit den Berufungen. Man muss ja die Berufung nachgehen. Ansonsten ist es ja eine Sünde aus Unterlassung. Die Überschrift, wo wir angefangen haben heute, dass Jüngerschaft bedeutet auch Kenntnisweitergabe. Ganz wichtig, Kenntnisweitergabe ist ein Teil der Sache. Jesus hat gesagt, lehrt sie alles halten. Lehrt sie alles. Alles halten. Das heißt, okay, das Ziel ist, dass die Nachfolger Jesu alles gehorchen. Alles gehorchen. Aber damit man ja alles gehorcht, muss man ja auch alles wissen. Und damit man ja alles weiß, muss jemand uns das beibringen. Deswegen ist ja dieses Thema wichtig. Die Weitergabe von Kenntnissen. Viele denken, dass man ja ein gereifter Christ wird, nur dadurch, dass man viel betet, viel Lobpreislieder singt. Das sind auch Sachen, die ja wichtig sind. Aber nein, ein Punkt ist auch diese Kenntnisse. Wir müssen Kenntnisse akquirieren. Wir müssen viel lernen über die Bibel. Und wir brauchen, dass Leute uns das erklären. Und diese Leute sind ja die Jünger-Ausbilder. Wenn ihr Jünger-Ausbilder werdet, dann müsst ihr Seelsorge machen, Mentoring, ne? Und geistliche Elternschaft und diese Sachen, aber auch Kenntnisse weitergeben. Euch wirklich hinsetzen, eine Stunde pro Woche, und sagen, lieber bei Jünger, setz dich hin, ich werde dir jetzt eine Vorlesung machen, einen Vortrag halten, und ich werde dir was beibringen. Diese Inhalte, das musst du lernen. Ich lese mal noch die vier Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Warum bevorzugte Gott uns durch ein Buch zu lehren, wenn es ja auch ohne funktionieren könnte? Frage Nummer 2. Warum ist es wichtig, dass der Jünger die vorgeschriebenen Fächer lernt? Frage Nummer 3. Warum ist es nicht gut, dass die Reihenfolge der Themen geändert wird? Warum braucht die Gemeinde unbedingt Gemeindebibellehrer? Amen. Halleluja.